Diese Regierung kürzt euch noch den Gürtel, mit dem ihr die Hose endlich enger schnallen sollt. Und dieser Gürtel wird so kurz, dass da kein Mensch mehr reinpasst. Neben Krankenversicherung, Rente, Bürgergeld und die sogenannte Harmonisierung von Grundsicherungsleistungen, Wohngeld, Kinderzuschlag und so fort, wollen sie jetzt auch noch die strukturelle Unterstützung für Kinder und Jugendliche und Menschen mit Behinderung pulverisieren. Und damit herzlich willkommen zum Detektor am Freitag, dem 17. April 2026. Der Paritätische Gesamtverband hat gestern ein internes Arbeitspapier der Regierung veröffentlicht. Diese Streichliste widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der UN-Kinderrechtskonvention. Darüber hören wir gleich mehr von Thomas Neumann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen. Außerdem erinnert Sarah an den 8. Todestag von Christopher W. und dessen Leben. Und Till berichtet vom Chemnitzer Sport. Ich bin Juliane und habe euch heute richtig Puls mitgebracht. Da werde ich wohl nach der Sendung selbst noch ein bisschen dranbleiben hier auf Radio T. Dann folgt der blutdruckfreundlichere Programmteil ab 20 Uhr, die Literatur im Freizeichen und ab 21 Uhr unser Singer-Songwriter-Magazin Segelohr mit Thorsten.
On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watchy watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah. Tenue de combat, avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir. Blablabla, bla, bla, si ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. Je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès. Et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. We'll be right back. soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, 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 ah.
Nach der immerhin öffentlichen Streichliste im Gesundheitsbereich ist am 16. April die nächste rote Liste der Bundesregierung aufgetaucht. Dieses Mal geht es um finanzielle und strukturelle Leistungen für Familien, Jugendliche und Menschen mit Behinderung. Diese Liste hat allerdings nicht die Bundesregierung selbst veröffentlicht, sondern der Paritätische Wohlfahrtsverband. Wie es dazu kam und was da draufsteht, erzählt uns Thomas Neumann vom Sächsischen Landesverband des Paritätischen. Hallo Herr Neumann.
Hallo Frau Zimmermann.
Ihr Verband hat ein 108-seitiges Dokument veröffentlicht. Worum geht es da?
Ja, auf diesen 108 Seiten sind 70 Kürzungsvorschläge enthalten, die sozusagen durch strukturelle Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe oder auch in den Leistungen für Menschen mit Behinderung bis zu 8,6 Milliarden Euro einsparen sollen. Etwas schockierend, weil wirklich hier an die Grundfesten auch der Leistungen gegangen wird, also auch Teilhabe eingeschränkt wird, wenn diese Vorschläge denn tatsächlich umgesetzt werden.
Um das zu illustrieren, könnten Sie drei Beispiele nennen?
Wir haben, wie gesagt, 70 Vorschläge. Alle Vorschläge sind für die Betroffenen, wenn sie denn so kommen, wirklich herbe Einschnitte. Ich würde das vielleicht mal an einem Beispiel illustrieren wollen. Da ist zum Beispiel die Schulassistenz benannt, die dort verändert werden soll. Schulassistenz bedeutet, dass junge Menschen mit einer Beeinträchtigung, ob geistig oder körperlich, die Möglichkeit haben, in einer Regelschule am Schulunterricht teilzunehmen. Und dafür haben sie einen sogenannten Schulassistenten an der Seite, der begleitet sie über den Schulalltag, unterstützt, wenn Hilfe gebraucht wird und hilft auch dabei, sozusagen am Klassenleben teilzuhaben. Die Idee der Bundesregierung in diesen Vorschlägen ist jetzt hier an der Stelle konkret, dass nicht mehr eine Person für eine Schülerin, ein Schüler zuständig ist, sondern dass eine Person für die gesamte, alle Kinder mit Beeinträchtigung in der Klasse die Assistenzleistung erbringt. Das ist natürlich in der Realität überhaupt nicht umzusetzen und bedeutet nicht nur für die einzelnen Schülerinnen und Schüler weniger Unterstützung, sondern es bedeutet auch eine Belastung für das gesamte Klassenkollektiv und vor allen Dingen auch für die Lehrerinnen und Lehrer, wovon sich die Arbeitsgruppe offensichtlich erhofft, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort auch irgendwie helfend aktiv werden. Wir sehen, Lehrermangel ist überall in Sachsen ein großes Thema. Von daher, wie das in der Praxis funktionieren soll, ist uns schleierhaft. Und das ist bei den anderen 70 Vorschlägen ungefähr ähnlich, dass es an der Praxis eigentlich vorbeigeht.
Zu anderen sogenannten Reformprojekten, wie zum Beispiel jetzt in der gesetzlichen Gesundheitsversorgung, diskutieren Verbände und Ministerien ja öffentlich miteinander. Wie ist es jetzt zu dieser Liste gekommen? Wer hat die erstellt? Und warum haben Sie die veröffentlicht?
Die Liste ist ein Ergebnis einer Arbeitsgruppe, an der Bund, Länder und Kommunen beteiligt waren. Diese Arbeitsgruppe wurde von der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember des letzten Jahres beauftragt, eben hier zu schauen, wo denn Einsparmöglichkeiten sind. Alles ein bisschen unter dem Deckmantel der Strukturreform und Entbürokratisierung. Und diese Arbeitsgruppe hat diese Liste, wie gesagt, jetzt in den letzten Monaten erarbeitet. Die Liste ist uns zugespielt worden und wir waren hoch entsetzt, weil das sind ja alles Themen, die wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen, beziehungsweise wo auch natürlich Wohlfahrtsverbände, aber auch betroffenen Organisationen eingebunden werden sollten. Dass wir Reformen brauchen und dass der Sozialstaat viel zu kleinteilig auch in Deutschland organisiert ist, stellen wir auch gar nicht in Frage. Es braucht Reformen auf jeden Fall, aber in dieser Art und Weise, sowohl inhaltlich als auch formell, ist das für uns kein Vorgehen. Und macht schon stutzig, inwieweit hier die Regierung versucht, auch Dinge ein bisschen unterm Deckmantel der Verschwiegenheit durchzusetzen.
Warum sind alle Sparideen bezogen auf Familien, Jugendliche und Menschen mit Behinderung? Gäbe es noch andere Spielräume der Kommunen?
Warum liegt der Fokus darauf? Weil wir haben sozusagen, bewegen uns hier in den sogenannten Sozialgesetzbüchern 8, das ist die Kinder- und Jugendhilfe, oder auch dem Sozialgesetzbuch 9, Rehabilitation und Teilhabe von behinderten Menschen. Und da sind Leistungen in Bundesgesetzen beschrieben, die der Bund zwar vorgibt, den aber hauptsächlich die Kommunen und Gemeinden zahlen müssen und teilweise auch die Länder. Deshalb haben wir ja hohe Belastungen in kommunalen Haushalten und das ist der Ausgangspunkt dieser Arbeitsgruppe. Und die treibenden Kräfte werden natürlich die Kommunen dabei gewesen sein, weil sie die gesamte finanzielle Last oft schultern müssen. Das ist in der Tat ein Problem tatsächlich, wenn Bundesgesetze oder Landesgesetze jemand anders verpflichten und dann demjenigen, also auch die Kommunen, die Kosten überhelfen. Da ist es aber eher ein Strukturproblem und liegt nicht an den Bedarfen der jeweils hier benannten Gruppen. Also von daher ist der Blickwinkel verständlich, aber die Herangehensweise nicht nachvollziehbar.
Wenn man das alles gleichzeitig nächstes Jahr wegstreicht, wie sehe dann unser Leben in Deutschland aus?
Also ich denke, da muss man zwei Dinge betrachten. Das eine ist natürlich wirklich die betroffenen Perspektive. Also wenn beispielsweise eine Schülerin, ein Schüler nicht mehr durch einen Schulassistenten unterstützt wird, dann heißt es natürlich über kurz oder lang, dass sie oder er nicht mehr in der Regelschule zur Schule gehen kann. Was heißt das? Wir drehen die Uhr zurück. Wir werden das haben wie früher, dass dann Kinder mit Behinderung in separierten Angeboten sozusagen begleitet werden, Stichwort Förderschulen etc. Und wir damit natürlich auch wieder eine Ausgrenzung dieser Personengruppe perspektivisch forcieren. Das ist so das eine, aber auch die Dinge, die jetzt hier in der Kinder- und Jugendhilfe zur Debatte stehen. Klar kann ich sagen, ein junger Mensch ist mit 18 volljährig und fällt damit aus der Jugendhilfe raus. Wenn dann diese Personen aber auf der Straße landen, obdachlos werden, dann ist das nicht nur für die betroffene Person schlimm, sondern tatsächlich auch für das Umfeld. Also wir werden hier weitere soziale Verwerfungen haben. Also wenn man es jetzt ganz überspitzt und drastisch formulieren würde, heißt es, wir bewegen uns eigentlich, was die Unterstützung von Menschen angeht, zurück ins 19. Jahrhundert und all die Errungenschaften, die wir im Sozialstaat hier aufgebaut haben, nicht zuletzt auch nochmal insbesondere in den letzten 20, 25 Jahren, die würden verlustig gehen, ist für die Betroffenen schlimm. Aber es ist auch für die Gesellschaft insgesamt schlimm, gerade bei den Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, wenn die wegfallen. Jeder junge Mensch ist wertvoll. Wir sind überalternde Gesellschaft, von daher sind diese Ansätze auch nicht nachvollziehbar.
Sie haben das Thema jetzt in die Öffentlichkeit gebracht. Wie sind denn bisher die Reaktionen darauf?
Es sind ja 108 Seiten, ne, mit 70 verschiedenen Maßnahmen. Da muss man natürlich sich auch erstmal mit befassen. Von daher die Reaktionen, die ersten Reaktionen, die wir zumindest von Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen der sozialen Arbeit wahrgenommen haben, sind natürlich auch erstmal schockiert, weil, wie gesagt, die errungene Leistungen werden hier zurückgedreht. Aber eine konkrete Bewertung wird wahrscheinlich auch erst in den nächsten Tagen erfolgen und auch wahrscheinlich werden sich dann auch andere Akteure dazu dann entsprechend positionieren, wenn man die Gesamtheit der Vorschläge dann auch mal ein bisschen betrachten und bewerten konnte.
Wie kann man als Privatperson darauf reagieren?
Die niedrigschwelligste Sache ist, die lokalen Bundestagsabgeordneten bei Ihnen vor Ort aufsuchen. Da gibt es Bürgersprechstunden, das lässt sich sehr einfach im Internet finden. Mal zum Abgeordneten gehen, fragen, was er oder sie von diesen Vorschlägen hält, um dort auch eine Positionierung der Abgeordneten einzufordern. Und ich denke, wenn die Abgeordneten merken, dass die Menschen von dem Thema bewegt sind, dann macht das auch schon was, ohne dass man da jetzt konkrete Forderungen in so ein Gespräch stellen muss. Eine Bürgersprechstunde von Abgeordneten nutzen ist generell immer eine gute Sache, egal bei welchem Thema. Denn das ist ein tolles Instrument der Demokratie, was wir als Bürgerinnen und Bürger leider viel zu selten nutzen, um in Kontakt mit Abgeordneten zu gehen.
I saddled up my pony right and rode into the ghostly. Enough to be complete.
Heute Abend, wenn ihr noch ganz, ganz flink seid, denn es startet so jetzt ungefähr langsam, der Atomsalon öffnet. Im Atomino natürlich. Hier lesen Nina Kummer und Johanna Eisner Texte vom Mann hinter Remarx. Das könnte ganz ulkig werden. Am Samstag, dem 18.04. zeigt das Altra A Beautiful Place, eine Musikdoku über Lebanon-Hannover. Der Film begleitet die Bandmitglieder William Maybelline und Larissa Eisglas auf ihrer Tour im Herbst 2024. Wir hören jetzt ihren Titel Gallow Dance.
We'll be right back.
Heute, vor 8 Jahren, wurde der 27-jährige Christopher W. in Aue von 3 Neonazis getötet. Das Motiv der Täter war Christopher W.s offen gelebte Homosexualität. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass das sächsische Innenministerium die Einstufung der Tat als politisch motiviertes Tötungsdelikt mittlerweile zurückgenommen hat. Über diesen Fall hat Sarah mit Anna vom RAA Sachsen e.V. gesprochen.
In dem folgenden Beitrag möchte ich an die Ermordung von Christopher W. erinnern. Christopher W. lebte in Aue im Erzgebirge und machte eine Ausbildung zum Koch. Er lebte offen homosexuell. Am 17. April 2018 wurde Christopher W. von 3 Neonazis in Aue zu Tode geprügelt. Aufgrund seiner sexuellen Orientierung wurde er zuvor mehrfach von den Tätern beleidigt, bedroht und verletzt. In einem verlassenen Abbruchhaus begannen die Täter auf Christopher einzuprügeln und schlugen ihn auf brutale und entwürdigende Weise tot. Kurze Zeit später kursierten in verschiedenen WhatsApp-Gruppen Fotos von seiner entstellten Leiche. Die Polizei fand seinen Leichnam am darauffolgenden Tag in einer Grube. Sein Gesicht war so entstellt, dass er zunächst nicht identifiziert werden konnte. Christopher W. wurde 27 Jahre alt. Die 3 Täter wurden im Juni 2019 vom Landgericht Chemnitz wegen Totschlags zu 11 bzw. 14 Jahren Haft verurteilt. Im Zuge ihrer Ermittlungen ordnete das LKA die Tötung als politisch motivierte Gewalttat ein und meldete sie dem Innenministerium. Seit Dezember 2018 wird die Tat in der Statistik über politisch motivierte Kriminalität als rechtsextremes Tötungsdelikt geführt. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht konnten kein Motiv für die Tat benennen. Für sie ergab sich kein rechtsextremer Hintergrund und kein Hinweis auf ein Hassverbrechen. Nach einem Abgleich der Statistik rechtspolitisch motivierter Kriminalität mit dem dazugehörigen Gerichtsverfahren veranlasste das sächsische Innenministerium die Auslistung und die Tötung von Christopher W. wurde aus der Statistik rechtspolitisch motivierter Kriminalität wieder entfernt. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast im Studio sprechen. Die Tötung von Christopher W. am 17. April 2018 wurde zuerst als politisch motivierte Gewalttat in der Statistik geführt. Seit letztem Jahr ist durch eine Kleine Anfrage von Juliane Nagel bekannt, dass sie aus der Statistik wieder entfernt wurde. Darüber möchte ich heute mit meinem Gast im Studio sprechen. Stell dich bitte mal kurz selber vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Anna, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite im Projekt Support für Betroffene rechter Gewalt des RAA Sachsen e.V.
Was genau macht Support? Wen unterstützt ihr?
Ja, also Support ist eine Monitoring- und Beratungsstelle. Zunächst einmal erfassen wir rechte Aktivitäten in unserer Chronik. Außerdem veröffentlichen wir einmal im Jahr eine Statistik zu rechten, rassistischen, antisemitischen, aber auch queerfeindlichen und sozialdarwinistischen Angriffen und Gewalttaten, eben um die Öffentlichkeit über rechte Gewalt aufzuklären und Betroffenenperspektiven zu stärken. Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit liegt aber in der Beratung, Begleitung und Unterstützung von eben diesen betroffenen Gruppen nach Angriffen. Das kann von Entlastungsgesprächen über Vermittlung zu solidarischen Anwältinnen bis hin zur Begleitung zu Polizei oder Gericht reichen. Genau, und dabei arbeiten wir solidarisch und natürlich parteilich für die Betroffenen.
Christopher W. wurde im April 2018 von 3 Neonazis getötet. Vom LKA wurde die Tat als politisch motiviert eingeordnet. Das Gericht erkannte kein Motiv. Du hast den Prozess verfolgt. Warum gab es da unterschiedliche Einschätzungen und welche Auswirkungen haben diese?
Ja, zunächst einmal ist die Einordnung von der Polizei in die PMK-Statistik eine vorläufige. Das ist eine sogenannte Eingangsstatistik. Es kommt daher ab und an natürlich vor, dass eine Straftat zunächst als solch geführt wird und dass sich dann der Verdacht nicht erhärtet. Allerdings kommt es sicherlich viel öfters vor, dass es zum Beispiel eine rechte rassistische oder queerfeindliche Tat sozusagen vorliegt, dass dieses Motiv dann aber nicht von der Polizei erkannt wird und deshalb auch nicht in die PMK-Statistik der Polizei aufgenommen wird. Genau diese Lücke versucht ja unsere Statistik zu schließen. Dass in dem Fall von Christopher W. das Gericht kein politisches Motiv gesehen hat, ist unserer Meinung nach eine klare Fehleinschätzung, aber dazu später vielleicht noch mehr. Dass das Gericht kein politisches Motiv sieht, kommt leider tatsächlich auch sehr oft vor. Auch die Konstellation, wie wir sie so hatten, dass die Polizei sagt, wir sagen, das ist eine PMK-Tat, das Gericht würdigt das Motiv aber nicht, das erleben wir leider sehr, sehr regelmäßig. Unser Eindruck ist hier, dass die Gerichte schlichtweg nicht genügend aus- und fortgebildet sind, um solche vorurteilsmotivierten Gewalttaten auch als solche zu erkennen. Denn eigentlich müsste so ein Tatmotiv nach § 46 Absatz 2 StGB strafverschärfend wirken. Ob und inwiefern diese Gesetzesnorm angewendet wird, dazu gibt es aber wirklich noch viel zu wenig Studienlagen. Die Erfahrungen sind hier eher durchwachsen. Und wir wissen, dass gerade bei queerfeindlichen Motiven oder bei Straftaten gegen wohnungslose Menschen zum Beispiel die Vorurteilsmotiviertheit ganz selten gerichtlich anerkannt wird. Und das hat tatsächlich große Auswirkungen. Vorurteilsmotivierte Gewalt ist ja immer ein Stellvertreterangriff. Das heißt, die Person wird nicht aufgrund eines persönlichen Konfliktes angegriffen, sondern eben, weil ein Täter die Person zu einer bestimmten Gruppe zuordnet, diese abwertet und dann stellvertretend angreift. Und wenn dann ein Motiv nicht benannt wird, wird diese Tat ja irgendwie zu so einem individuellen Problem der betroffenen Person gemacht. Neulich hat eben zum Beispiel eine Richterin gesagt, ja, vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und das bei einer für uns klar rechtsmotivierten Straftat. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Das verhindert oder hemmt gesellschaftliche Solidarisierungsprozesse. Das führt dazu, dass TäterInnen mit milderen Strafen aus diesen Strafverfahren rausgehen, dass sie nicht gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen oder dafür zu sagen, sich zu rechtfertigen. Und es ist einfach ein fatales Signal für Betroffene und für eine offene und demokratische Gesellschaft.
Welche Merkmale machen denn eine politisch motivierte Gewalttat aus und wie beurteilt ihr als Support das im Falle von Christopher W.?
Ja, wir haben einen sehr klaren und sehr strengen Kriterienkatalog zur Definition von solchen Gewalttaten. Und natürlich sehen auch wir, nicht jede Tat, die zum Beispiel ein Neonazi verübt, muss rechte Gewalt sein. Aber im Fall von Christopher W. haben wir aus allen drei Analysekategorien, die wir zur Einordnung heranziehen, die vorliegenden Kriterien. Die erste Kategorie ist, was sind denn das für Täter gewesen? Und wir wissen, alle drei Angeklagten sind der extrem rechten Szene zuzuordnen. Sie waren vielleicht keine clandestin organisierten Neonazis, aber sie hatten ein klares und belegtes rechtsextremes Weltbild und sie waren einschlägig vorbestraft. Das heißt, wir reden hier ganz klar über drei Neonazis. Die zweite Kategorie ist die Opferauswahl. Das heißt, gab es vor oder während der Tat zum Beispiel Beschimpfungen, die das Opfer einer bestimmten betroffenen Gruppe zuordnen, beziehungsweise gehörte das Opfer einer marginalisierten Gruppe an? Wir wissen, Christopher W. war offen homosexuell und wir wissen, von einem der Täter gab es im Vorfeld der Tat immer wieder homofeindliche Beschimpfungen, sogar damit zusammenhängende Bedrohungen und Körperverletzungen gegen Christopher. Er machte kein Geheimnis daraus, dass er sich an Christophers Homosexualität störte und wir wissen ja auch, dass Queerfeindlichkeit ein fester Bestandteil eines rechten Weltbildes ist. Das heißt, auch in dieser Kategorie haben wir die Kriterien gegeben. Und selbst in der dritten Kategorie, nämlich wie wurde die Tat begangen, haben wir passende Anhaltspunkte. Vorurteilsmotivierte Straftaten, denen ist oft gemein, dass es eine übermäßige Anwendung von Gewalt gibt, bis hin zum Gewaltexzess. Außerdem wird das Opfer während oder nach der Tat potenziell gedemütigt zum Beispiel. Das belegen viele Tötungsdelikte und auch bei Christopher W. war das so. Christopher W. wurde ja beinahe folterartig hingerichtet. Nach der Tat bespuckten die Täter seinen leblosen Körper. Einer fotografierte sich mit der Leiche und versendete die Bilder dann später über Messenger-Dienste. Also auch dieses Kriterium ist klar erfüllt. Und so haben wir in drei von drei Bewertungskategorien ein bzw. mehrere Treffer. Und somit ist dieser Fall für uns ein klares rechtes Tötungsdelikt, und zwar im Motivbereich Queerfeindlichkeit.
Das sächsische Innenministerium hat nun den Fall von Christopher W. neu bewertet. Die Tat wird nicht mehr als politisch motiviertes Tötungsdelikt eingestuft. Was für ein Signal ist das an Betroffene und Angehörige und was hat das für eine gesellschaftliche Bedeutung?
Ja, also hier kann ich von dem konkreten Fall auch wieder allgemeiner werden. Wenn diese Motivlagen aberkannt werden und das sogar im Nachhinein, dann ist es immer ein Schlag ins Gesicht für alle, die der jeweiligen betroffenen Gruppe angehören, weil sie ja wissen, es hätte auch mich treffen können. Es hat aber auch ganz praktische Folgen, zum Beispiel für die Betroffenen und Hinterbliebenen. Ihnen wird dadurch nämlich zum Beispiel erschwert, Entschädigungsleistungen bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Und das ist wirklich eine Katastrophe, dass gerade im jetzigen politischen Klima das Innenministerium letztes Jahr diesen eher ungewöhnlichen Schritt der eigenen Nachprüfung gegangen ist, hat für uns einen merkwürdigen Beigeschmack. Die Anerkennung von rechten Motiven bei Tötungsdelikten durch die Bundesregierung unterscheidet sich ja von den zivilgesellschaftlich erhobenen Zahlen sowieso sehr stark. Und das eben vor allen Dingen in Fällen von Queerfeindlichkeit und Sozialdarwinismus. Und diese Lücke wurde jetzt dadurch nochmal vergrößert. Hier muss mit analytisch-definitorischen Instrumenten einfach nachgebessert werden. Hier sollten tatsächlich Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit ihrem großen Wissens- und Erfahrungsschatz auch einbezogen werden in die Definitionssysteme bzw. die Definitionssysteme der Behörden auch mit weiterzuentwickeln. In der momentanen politischen Lage wird es sicherlich nur punktuell passieren können, aber das wäre sehr wichtig. Und die Ausstufung ist wirklich das völlig falsche Signal, vor allen Dingen, weil immer noch viele queerfeindliche Straftaten eben nicht angezeigt werden, weil queere Menschen aber täglich Hass, Hetze und Gewalt im digitalen wie im analogen Raum erfahren und sichtbar queere Menschen in Sachsen immer noch gefährlich leben. Deswegen ist es ein fatales Signal.
Was müsste sich zum Beispiel bei den Gerichten ändern, damit politisch motivierte Taten auch als solche erkannt werden?
Also ich denke, die Voreinschätzung, die teilweise eben richtig von der Polizei getroffen wird, die sollte wirklich ernster genommen werden. Es bräuchte sicherlich vereinheitlichte Definitionskriterien. Ob diese vorliegen, ist uns tatsächlich gar nicht klar. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben Wissenschaft, wir haben eine Zivilgesellschaft, die schon viele, viele Jahre zu diesem Thema arbeitet und einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz hat. Und wir würden uns wünschen, dass dieser mit einbezogen wird, dass man gemeinsam an Definitions- und Analysekriterien arbeitet. Und dann braucht es eben Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung von den RichterInnen, von StaatsanwältInnen zu diesem Thema, damit vorurteilsmotivierte Gewalt wirklich auch als solche erkannt werden kann.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Einschätzung dazu.
Ja, oh Faulenzer, für alle wundervollen Wunderwesen, aha, ja. In meinem Herzen wohl ein Punk, der mit Mülltonnen schmeißt. Ein Clown, der trotz allem noch Brüllwitze reißt. Doch wenn ich an einem Tag voll Kummer und Stress bin, schnapp ich mir mein Glitzerkleid und bin eine Prinzessin. Und das passt voll gut zusammen und ist nicht widersprüchlich. Will nicht sein, was du erwartest. Ich bin lieber nur ich, hab kein Fieber. Nein, ich bin so richtig, wie ich bin. Passe nicht in deine Norm, offensichtlich ist das schlimm. Ich bin ein Glücksbärchi, das mit einem Regenbogen schießt. Ein Hippie, die nicht gibt, doch auch nicht gegen Drogen ist. Deswegen flog ich nicht auf meinem Trip durchs Universum, sondern träume meine Träume so und schreibe einen Vers drum. Bin ein Schmunzelmonster wie der Film von Disney und ich mag so Menschen zueinander lieb sind, das ist wisst ihr, bin erwachsen und bin Kind. Rebellin, doch ich find Demos gruselig, vor allem auch die Bullen, die dort sind.
Schert euch bloß weg, ihr verdammten Bullen!
Ich bin nicht widersprüchlich, ich bin einfach nur ich, ein Wunderwesen und deswegen einzigartig. Und ich bin, wie's mir gefällt, kunterbunt und unverstellt. Ich bin das wundervollste Wesen auf der Welt. Ich bin nicht widersprüchlich, ich bin einfach nur ich, ein Wunderwesen und deswegen einzigartig. Und ich bin, wie's mir gefällt, kunterbunt und unverstellt. Ich bin das wundervollste Wesen auf der Welt. Das sind keine Gegensätze, das sind Teile von mir. Die ergeben dann zusammen das schönste Fabeltier. Das gibt es nicht in deiner Welt, das lasse ich nicht gelten. Es gibt viele bunte Wesen und so viele bunte Welten. Ich erzähle manches nicht, denn ich denk, das wäre peinlich. Sissy 1 bis 3, die gucke ich nur heimlich und dann weine ich. Und ich fühl mich wie eine Raucherin auf Rauchentzug. Doch ich streif die Rolle ab wie einen Tauchanzug. Ich frag mich, bei welchen Menschen ich mich selber wohl am liebsten mag. Wenn ich nicht ich sein kann, hab ich nur einen miesen Tag. Zählt dir die Wiesen ab und denk, nee, das bringt's nicht, ich will ehrlich zu mir stehen. Sonst fühle ich mich klein und winzig. Und dann mag ich auch die Seiten an mir, die als peinlich gelten. Und zeig die selbstbewusst und öffne anderen damit Welten. Öffne Raum, dich zu zeigen in der sicheren Atmosphäre. Erzählst du mir was Peinliches, ist mir das eine Ehre. Ich bin nicht widersprüchlich, ich bin einfach nur ich. Ein Wunderwesen und deswegen einzigartig. Und ich bin, wie's mir gefällt, kunterbunt und unverstellt. Ich bin das wundervollste Wesen auf der Welt. Ich bin nicht widersprüchlich, ich bin einfach nur ich. Ein Wunderwesen und deswegen einzigartig. Und wir sind, wie's uns gefällt, kunterbunt und unverstellt. Wir sind die wundervollsten Wesen auf der Welt. Ich bin nicht widersprüchlich, ich bin einfach nur ich. Ein Wunderwesen und deswegen einzigartig. Und wir sind, wie's uns gefällt, kunterbunt und unverstellt. Wir sind die wundervollsten Wesen auf der Welt.
Thank you. Der Chemnitzer FC will nach 3 Pflichtspielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückfinden. Gute Chancen haben die Himmelblauen dabei am heutigen Abend. Seit 19 Uhr gastieren die Sachsen beim Tabellenschlusslicht Hertha Zehlendorf. Die Berliner haben die schlechteste Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt. Doch gerade das macht den Club aus der Hauptstadt auch sehr gefährlich. Die Chemnitzer haben dabei weiterhin mit vielen Personalsorgen zu kämpfen. Dennoch wollen die Himmelblauen unbedingt einen Sieg, um mit einem guten Gefühl ins Saisonhighlight zu gehen. Am kommenden Mittwoch empfangen die Chemnitzer im Sachsen-Pokal-Halbfinale keinen geringeren als den Erzfeind aus Aue. Es wird dabei die größte Heimkulisse dieser Saison, welche mit über 14.000 Zuschauern auf einen Ausverkauf zusteuert. Die Auer kämpfen in der 3. Liga noch um den Klassenerhalt, sind aber bereits so gut wie abgestiegen. Los geht es unter Flutlicht am kommenden Mittwoch um 20.30 Uhr im 1-Stadion an der Gellertstraße. Sachsens beste Korbjäger haben nach 3 Niederlagen in der Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den Tabellensechsten aus Ulm siegten die Niners Chemnitz in der heimischen Messe unter der Woche mit 79-66. Als Tabellenzwölfter hat das Team von Headcoach Rodrigo Pastore noch Chancen auf die Playoffs. Dafür benötigen die Niners in den verbleibenden 5 Spielen aber noch einige Siege. Am Wochenende gibt es das Ostderby gegen Jena. Nach dem Aufstieg aus der 2. Liga begannen die Thüringer gut, rutschten dann aber immer weiter in den Tabellenkeller. Der Klassenerhalt ist für den aktuellen 16. auch noch nicht geschafft. Es wartet also ein hitziges Ostderby auf die Zuschauer. Los geht es gegen Jena am Samstag um 16 Uhr in der Messe Chemnitz. Die Basketballfrauen der ChemCats haben derweil ihr letztes Spiel der Saison gewonnen. Gegen den Tabellenletzten Hürther BC gewannen die Chemnitzerinnen in der Schlossteichhalle mit 87-75. Damit beenden die Cats die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Nord auf einem akzeptablen 6. Tabellenplatz. Mit 13 Siegen aus 24 Spielen konnten die Chemnitzerinnen insgesamt 7 Teams hinter sich lassen. I don't need your drunken soundtrack. That don't mean anything, you're leaving anyway. I don't need the promise that you're coming back. It don't mean anything, you're leaving anyway.
It's time to dream, it's time to burn, time to have mine.
Zu guter Letzt möchte ich euch auf unser Radiospezial von den Chemnitzer Linux-Tagen hinweisen. Das hört ihr hier am Samstag, dem 18. April ab 17 Uhr oder ihr hört es einfach später in unserer Mediathek. Diese und andere Sendungen sowie unser Wochenprogramm findet ihr auf www.radiot.de. Das war der Detektor am Freitag, dem 17. April 2026. Verantwortlich für Redaktion und Musikredaktion der vergangenen Stunde bin ich. Ich heiße Juliane Zimmermann und kümmere mich jetzt mal ein bisschen um meinen Blutdruck. Auf Wiederhören.